Glaube nicht alles, was du denkst, solange dir Ergebnisse wichtig sind.
Unternehmer Reset.
Der Podcast für Unternehmer, die ihr System runterfahren wollen, um es ohne Bugs neu hochzufahren.
Ohne Hamsterrad, ohne Führungsstress, ohne Steuerlast. Schluss mit 24/7 im Stress.
Unternehmer Reset. Mehr Zeit, mehr Geld, mehr Freiheit. Lebensqualität für Unternehmer.
Von höher, schneller, weiter zu leichter, menschlicher, wirksamer.
Unternehmer Reset. Dein Unternehmen läuft und dein Leben auch. Lebensqualität mit Geld und mit Zeit. Schön, dass du wieder da bist. Unternehmer Reset, die nächste Folge. Glaub einfach nicht alles, was du denkst, solange dir Ergebnisse wichtig sind. Es gibt ja ganz viele Trainer, Berater, Coaches da draußen, die ja oft ganz interessante Sachen erzählen, aber auch ganz oft die Messbarkeit an Ergebnissen vergessen. Und genau deswegen reden wir heute darüber, dass du besser nicht alles glaubst, was du denkst, solange dir Ergebnisse wirklich wichtig sind. Und dazu haben wir heute wieder einen Special Guest an Bord. Der Dylan Watts ist auch ähnlich wie ich, Trainer, Berater, Coach. Ich nenne ihn mal liebevoll auch Wegbegleiter. Und das ist einer, der sich an den Ergebnissen messen lässt. Der sagt, glaub das, was du denkst, wenn die Ergebnisse wichtig sind. Also von daher herzlich willkommen, Dylan, bei uns heute hier im Unternehmer Reset Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Unternehmer Reset ist ja immer, ich muss das immer noch erklären, weil der Podcast hieß ja eine lange Zeit ein bisschen anders. Reset ist ja, du fährst ein System runter und dann fährst es wieder hoch und dann ist ja der Bug, die Störung ist ja dann verschwunden. Was ändert sich denn, wenn ich nicht mehr glaube, was ich denke und mir sind Ergebnisse plötzlich wichtig? Was ändert sich denn dann bei mir im Leben?
Ich könnte mal sagen, Uli, alles hat ja seinen Preis, ne?
Ja.
Und entweder hast du recht oder du bist reich. Beides geht nicht.
Das ist ja eine interessante Unterscheidung. Du hast recht oder du bist reich.
Ja, ja, und reich meine ich das komplette Programm. Also Zufriedenheit, Geld, Beziehung,
Freiheit.
Ja, also nicht nur monetär, sondern ja, so du kannst nicht immer recht behalten mit allem und dann das erwarten.
Ja, ich kenne das andersrum nach dem Motto, die teuerste Art ist recht haben.
Gut, dann haben wir ja einen Konsens hier, ja.
Genau, das ist ja auch so ein Thema, so wenn man bei Reset einfach mal, manchmal ist es ja wichtig, die Gedanken zu resetten. Deswegen finde ich ja das Gespräch mit dir auch immer so spannend, weil du ja immer interessante Unterscheidungen hast, wie man Dinge anders sehen, anders fragen, anders denken kann, sodass dann auch am Ende andere Ergebnisse rauskommen. Du bist also entweder reich oder du hast recht.
Ja, beides ist schwierig. Geht nicht.
Dann lassen wir das mal ein bisschen vertiefen. Was ist denn der Preis von Recht haben und warum wollen Leute so viel Recht haben?
Sehr gute Frage. Ich glaube ja, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was dieses Recht haben ihnen kostet.
Das glaube ich auch.
Und ich glaube, dass das auch so eine Art Automatismus ist, um gut dastehen und zu zeigen, wer man ist und dass man, ja, also dass das so ungewollt passiert. Oder dass das eben ein, könnte man sagen, Muster ist, ja.
Ganz bestimmt. Kann das sein? Ich versuche mal gerade so, denn dem deutsche Sprache ist ja oft präzise. Und wenn man sich rechtfertigt, ich konnte ja nicht erfolgreich sein, weil. Ich musste ja wegen. Also wenn man sich rechtfertigt, ist es ja, wenn man es anders ausspricht, sich sein Recht anfertigen. Und damit bleibt man arm. Weil man arm an Möglichkeiten ist, weil man sich ja selber diese Chancen wegargumentiert. Also sich rechtfertigt darüber, dass es nicht funktioniert hat. Das magst du hier vielleicht das arg beliebig anhören oder vielleicht ein bisschen zu provokativ. Was denkst denn du? Was ist denn das mit dem sich sein Recht anfertigen? Also Recht haben über. Ich konnte ja nicht, weil mein Vater war blöd. Ich konnte ja nicht, weil die Umstände. Ich konnte ja nicht, weil der Markt. Ich konnte ja nicht, weil. Dann haben wir Recht gehabt.
Also wenn ich da ganz pragmatisch drauf gucke, würde ich sagen, so, wenn man Recht hat, dann macht man es sich auch relativ einfach.
Ja.
Umkehrschluss, wenn du dich selber als Ursache erklärst für Dinge, die in deinem Leben sind oder auch nicht sind, ist das unbequem. In der Psychologie spricht man ja von einer kognitiven Dissonanz. Das heißt, das ist in Inbalance. Das fühlt sich nicht gut an. Wohingegen Recht haben, das ist so richtig so wie
ja.
innerlicher Vorbeimarsch. Das ist einfach rund, stimmig. Und das ist eigentlich der Preis, eine gewisse Unstimmigkeit in sich in Kauf zu nehmen, um auch Dinge zu verändern.
Das heißt, wenn wir unseren Eingangsslogan nochmal nehmen, glaub nicht alles, was du denkst, ich habe ja recht über, die Umstände sind so, ich konnte ja nicht, weil, dann kriegen wir deswegen keine Ergebnisse, weil wir die Story glauben.
Zum Beispiel, und wenn ich jetzt sage, glaub mal nicht alles, was du denkst, bedeutet das ja auch, das mal in Frage stellen zu können, was ich denke, dass es eventuell nicht die Wahrheit ist.
Ziemlich wahrscheinlich sogar. Ja. Ich glaube, mach mal ein Beispiel oder mal, damit drehen wir mal eine Runde. Also wir glauben, es wäre die Wahrheit, was wir erleben. Und du sagst gerade, nee, stell das mal in Frage.
Ja, wieso gibt's Streit zwischen Menschen? Das ist ja auch in dem Wort schon drin, dass Leute dann sagen, also das siehst du falsch.
Super gut.
Also deine Sichtweise, die kann ich nicht verstehen. Also das siehst du komplett falsch. Und wenn man das mal analysiert, ist jede Sichtweise eines Menschen auf eine Sache eine sehr subjektive Konstruktion von Wirklichkeit. Das konstruieren wir im Gehirn, wird ein Bild produziert.
Ja.
Nur im Landläufigen denken die Leute, die haben das genau so roh erfasst, wie das ist. Und das gab es ja schon in der Philosophie von Kant, der hat das schon unterschieden. Du kannst den Gegenstand nicht so roh erfassen, wie der ist, sondern das wird gefiltert durch deine Historie, durch deine Vergangenheit, durch deine Gedanken. Und das wird bestimmt kein Philosophie-Seminar hier. Aber,
nee, auch so gut.
Aber es, also du kannst, darum gibt es 8 Milliarden verschiedene Sichtweisen.
Es ist, ja, zur selben Wahrheit.
Weil da gibt's,
weil
da
ich, gibt's, weil es die nicht gibt.
Ja, in dieser wabbeligen Masse, wo das Gehirn drin liegt, das kriegt einen Impuls und das produziert daraus ein Bild. So, und wenn man das wirklich annimmt, dass wir jeder eine bestimmte subjektive Sichtweise entwickeln, braucht man auch nicht mehr mit jemandem sich zu streiten und zu sagen, das siehst du falsch, sondern erzähl doch mal, wie siehst du das denn?
Genau, da wäre man interessiert.
Ja.
Das wäre das, manchmal lässt er sich ja so ein bisschen über Ja, Aber oder Ja, Und. Und die Leute, die Recht haben wollen, sagen, Ja, Aber ist, das ist völlig anders. Ja, Aber, das ist falsch. Und die anderen würden sagen, oh, ja, und wie siehst denn du das? Und wie kann ich das denn verstehen? Oder wie kann ich denn die Sichtweise wechseln? Oder wie kann ich denn den Point of View mal einnehmen? Die würden nach Ja, Und fragen. Und die Leute, die mal Recht haben wollen, die sagen, Ja, Aber. Deswegen bin ich ziemlich allergisch auf Ja, Aber, das gebe ich mal so zu. Weil es so viel Einschränkungen, so viel Streitpotenzial, so viel, wenn man das dann eben mit Reich, so viel arm an Mut erfordert, weil man könnte ja dann die Sichtweise erweitern oder sich auch in Frage stellen. Du sagtest dann, die Leute sind unreflektiert. Die denken, stellen sich nicht in Frage. Wie macht man das denn, sich in Frage stellen?
Gute Frage. Also, ich stelle jetzt mal eine Hypothese auf. Wenn das, was du siehst, wenn du annehmen kannst, dass das nicht die hundertprozentige Wahrheit ist, fängst du schon damit an. Das ist schon der Beginn. Solange du denkst, so wie du das siehst, ist die Welt, brauchst du nichts in Frage stellen.
Nee, das ist ja, habe ich ja recht.
So. Und wo es mir drum geht, darum ist auch der Titel, glaub nicht alles, was du denkst, wenn Ergebnisse für dich zählen, ist, ich sage jetzt mal, die Welt der Gedanken ist eine relativ unzuverlässige Quelle für sich drauf zu verlassen. Es gibt, ich sag jetzt mal, das Pendant dazu wäre zu sagen, was sehr verlässlich ist, ein Ergebnis, was in der physischen Welt messbar ist, ist verlässlicher als das, was du denkst.
Drehen wir es mal auf Umsatz um. Wenn ich ein physisches Ergebnis habe, ich nehme jetzt einfach mal eine Zahl, Trainer, Coaching, Berater, Umsatz, keine Ahnung, 10 Kilo im Monat, dann kann ich das ja messen.
Genau.
Dann ist das das Ergebnis von dem, was ich vorher gedacht habe. Und das Ergebnis von dem, wie ich vorher gehandelt habe. Dann ist die Wahrheit auf dem Konto Geldeingang 10.
Ja, ich würde das gerne nochmal anders darstellen. Also Leute streiten sich, die diskutieren über ihre Sichtweise. Wir könnten jetzt sagen, ich finde, wir sollen links rumfahren, dann machst du 100.000 und ich sage, wenn wir rechts rumfahren, machen wir 100.000. Mhm. So, jetzt fahren wir irgendwo rum und dann messen wir das. Wir fahren mal links und dann fahren wir mal rechts und dann messen wir beides.
Der Unterschied.
Und dann kommt man einer bestimmten Wahrheit näher, wenn man auf das Ergebnis guckt und nicht auf das, was man denkt.
Ja, okay, das ist nachvollziehbar.
So, das heißt mit anderen Worten, wir Menschen haben oft so eine dumme Angewohnheit, das zu glauben, was wir denken und beharren darauf rum, anstatt auf die Fakten zu gucken. Das ist der springende Punkt. Also wenn du sagst, ich glaube, mich lieben alle Menschen und du musst immer alleine schlafen, könnte ich sagen, das Ergebnis sieht aber nicht so aus.
Sehr guter Punkt, ja.
Ja.
Gute Story.
Oder so.
Ja.
Das heißt, einen Transfer zu machen von der Welt der Gedanken und immer sich daran festzuklammern, wie recht, was man für ein toller Chef ist und was man für eine tolle Führungskraft ist und die Reihe nach kündigen die Leute und kommen gar nicht mehr wieder. Dann könnte man sagen, die Ergebnisse zeigen aber eigentlich was anderes. Und das ist natürlich sehr konfrontierend, wenn man auf die Ergebnisse guckt, weil man könnte ja immer sagen, ja, das ist auch, weil.
Das ist ein sehr guter Punkt, warum ich ja unter anderem mit dem Thema Unternehmer Reset angefangen habe, weil wenn man auf die Ergebnisse guckt und jetzt mal vielleicht wiederholt sich's, aber wenn wir sagen, wir haben 32% aller Unternehmer leiden an Burnout-Symptomen, 42% der Mitarbeiter. Wir sind Weltmeister im Krankenstand, Weltmeister im keinen Bock, Weltmeister, was wir auch immer noch haben und keine Nachfolger finden. Da würde man sagen, die Faktenlage sieht so aus, wie wir wären nicht erfolgreich. Und gleichzeitig erzählen wir uns alle, was wir für tolle Helden sind, was für tolle Unternehmer sind. Aber wenn wir die Faktenlage sind, keine guten Leute finden und. Und nehmen wir mal nur die Zahl mit den über 30% Unternehmer mit Burnout-Symptomen, nehmen wir nur die. Das ist ja vereinfacht jeder Dritte. Aber 100% glauben, wir wären alle Helden. Zwei mögen Recht haben.
Ja.
Jeder Dritte würde anhand der Faktenlage sagen, wenn Unternehmertum Spaß machen würde, erfüllend wäre, die Art, wie wir das betreiben, irgendwie zufriedenstellend, ich nenne es gerne urenkeltauglich, dann wäre ja unsere Art zu denken in Ordnung. Wenn aber jeder Dritte schon alleine an dem Maß, und ich will jetzt nicht auf Konto gucken und auf sonst war, aber so Thema Erfüllung, Zufriedenheit, Burnout-Symptome, Depression, für was eigentlich alles, dann ist anscheinend das System, so wie wir jetzt als Unternehmer denken, nicht geeignet, mehr oder weniger alle mitzunehmen. Da bleibt ein Drittel auf der Strecke und ein Drittel finde ich einen harten Kollateralschaden.
Ja, und wenn man die Sprache mal beobachtet, ich habe ja in vielen Firmen Führungskräfte begleitet und Trainings gemacht. Darum sprechen wir oft darüber, was funktioniert und was funktioniert nicht, um praktisch einem Optimum näher zu kommen.
Sehr gut.
Dann weiß ich aber noch nicht, was ich tun muss. Und da braucht sie auch eine Vorgehensweise für, weil wir ja insgeheim haben wir ja so eine Idee, wir wollen es richtig machen.
Eigentlich schon.
So, richtig machen ist natürlich extremst, wie soll ich mal sagen?
Illusorisch.
Illusorisch. Sondern du kannst dich immer nur einem Optimum nähern. Und dann bist du im Experimentierstadium, wo du sagst, also ich mache jetzt mal so eine Hypothese und sage, ich glaube, wir werden jetzt in dem Fall, was du genannt hast mit Burnout, ne? Vielleicht geht jemand eine Stunde joggen mittags oder ist nur jeden zweiten Tag da oder was auch immer, der ausprobiert und stellt auf einmal fest, oh,
ist besser geworden.
Die Burnout-Rate geht runter. Oder?
Also beim Marketing macht man A- und B-Tests. Mit der Überschrift oder mit der Überschrift, mit dem Bild oder mit dem Bild. Im normalen Business machen wir die nicht. Also wenn du jetzt, also guter Punkt zu sagen, also wir haben jetzt eine gewisse Menge von nicht so tollen Ergebnissen und der eine geht jetzt joggen und der andere geht keine Müsli frühstücken und der dritte hat dreimal am Tag Sex oder keine Ahnung was. Und wer ist dann am Ende dem gesunden Zustand näher gekommen?
Raus aus dem Stress.
Rein ins echte Unternehmerleben.
Genau, und das setzt eben voraus, dass man sich damit zufrieden gibt, dass man es nicht wissen muss.
Ah, okay.
Aber wir sind so gebrainwashed, dass wir immer denken, ich müsste das doch wissen, auch als Unternehmer. Ich müsste doch wissen, wie das geht. Ich müsste doch wissen, was ich jetzt tun muss. Und dass man das gar nicht braucht. Also, dass, wenn man praktisch wie ein Forscher arbeitet, der einfach sagt, okay, ich stelle jetzt mal die Hypothese auf, dass wir das und das jetzt machen. Das machen wir jetzt 6 Wochen und dann messen wir. Gleich oder anders. Mhm. Ja. Und wenn man mit so einer Vorgehensweise vorgeht, kann man auch seine Meinung ändern. Da kann ich nämlich sagen, ich glaube, wir sollten 3 Mal am Tag Müsli essen. Und dann stellen wir fest, dass es das nicht ist. Mhm. Und mit dem Sex klammer ich jetzt mal aus. Und dann machen wir eben was anderes. Ja.
Genau.
So. Das heißt, man kann immer mehr an ein Optimum rankommen, muss aber nicht auch den Mitarbeitern nicht suggerieren, dass man alles weiß. Und so. Dann bewegst du dich im Unknown. Und das ist ja, was viele Leute gar nicht anerkennen wollen, dass sie sich im Unbekannten bewegen. Weil wir
glauben zu wissen.
Wir glauben ja, dass wir es wissen. Mhm. Und dann denken wir müssten es auch wissen. So, das heißt, wenn man einfach sagt, pass mal auf, du kannst es einfach nicht wissen. Und wir arbeiten uns mit Thesen, wir nähern uns der Sache immer. Da hätte es eine ganz andere Welt. Und was ganz entscheidend ist, wie viele Unternehmer, Führungskräfte, Menschen haben Entscheidungsprobleme. Warum? Sie warten auf die Eingebung, dass sie es richtig machen, dass es sich gut anfühlt und entscheiden nämlich nichts. Und wenn du mit einer Hypothese arbeitest, hast du immer eine Öffnung zum Handeln. Du brauchst nie zu sagen, ich weiß es nicht.
Nehmen wir das Bild nochmal mit dem System runterfahren. Wenn ich dann nichts ändere in meinem Denkweisen, fahre ich es ja mit allen Fehlern wieder hoch. Da habe ich ja nichts gewonnen. Brauche ich keinen Reset-Button drücken. Und wenn ich jetzt deiner These folge, zu sagen, okay, wir fahren das System mal runter, aber beim Hochfahren haben wir nicht ein fertiges Ergebnis, sondern wir haben die Arbeit im Unbekannten. Wir sind im Abenteuer. Wir probieren jetzt aus. Wird es jetzt nachher besser? Dann folgen wir dem Weg mehr, wird es schlechter, suchen wir uns einen neuen. Also das wäre jetzt quasi das Einlassen auf, wenn wir es vornehmen, das unternehmerische Abenteuer. In meiner Sprache würde ich das die Pipi-Langstrumpf-Welt nennen. Mehr Pipi sein wie Annika, versteht man immer. Also sich auf das Abenteuer des Weges einzulassen, statt zu behaupten, dann hätte ich schon ein festes Ergebnis.
Super. Und was natürlich ein Alarmsignal ist, wenn du ein Reset gemacht hast, du machst danach das Gleiche.
Genau.
Also die Idiotie zu denken, ich will ein anderes Ergebnis haben, aber meine Handlungen verändere ich nicht. Und ich verändere nicht mein Denken. Mhm. Aber das Ergebnis soll anders sein. Und das ist ja auch total in Frage zu stellen. Habe ich nicht insgeheim so einen Drang, immer wieder das Gleiche zu machen? Und setzte dann auf das Thema Hoffnung, dass sich irgendwas ändert.
Das wäre dann die Definition von Wahnsinn, die der Herr Einstein mal gegeben hat. Der hat mal ungefähr sinngemäß angeblich gesagt, also es wird ihm unterstellt, ich glaube das mal einfach zu sagen, die reinste Form des Wahnsinns ist, immer das Gleiche zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen. Also das wäre ja im Prinzip nur die andere Art der Darstellung. Und eigentlich wiederholt sich das wenn man mal ein bisschen über den deutschen Mittelstand lästern, wiederholt sich das tagtäglich, sonst hätten wir nicht solch katastrophale Ergebnisse. Jeder Dritte mit Burnout-Symptomen ist ja nun wirklich keine Heldennummer. Das sieht von Spaß sehr weit entfernt aus und von Erfüllung.
Absolut.
Und von Geld auf dem Konto haben wir jetzt auch noch nicht geredet. Da wäre es wenigstens noch Schmerzensgeld bezahlt, aber selbst das findet ja im mit schwindenden Summen statt. Das wäre dann die Empfehlung daraus, die, wenn ich die mal versuche zusammenzufassen, wäre das zu sagen, fang an, dich und deine vermeintlichen Wahrheiten in Frage zu stellen.
Also man kann es wirklich sprichwörtlich nehmen, indem ich sage, glaub zuerst mal nicht alles, was du denkst. Mhm. Da ist ja eine Unterstellung drin, dass Menschen das glauben, was sie denken.
Ich habe es ja selber gedacht, muss ja stimmen.
Ja, also. das ist eine gute Steilvorlage. Dabei denken wir oft nicht selber, sondern bedienen uns ja nur einer Gedankenkonserve. Das kann man gut daran feststellen, dass man immer den gleichen Gedanken hat.
Einer Gedankenkonserve? Wo kommen die denn her? Was haben wir denn konserviert?
Ja, etwas, was du vielleicht schon mit 10 Jahren gedacht hast, das denkst du mit 50 immer noch. Also wenn ich ganz, ganz hart arbeite und lange durchhalte, dann habe ich Erfolg. Also ich nehme jetzt einfach mal eins.
Wir haben gerade so einen Bundeskanzler, der denkt, glaube ich, so. Man muss nur die Ärmel mehr hochkrempeln und mehr arbeiten, dann sind wir plötzlich erfolgreich.
Und vielleicht denkt er ja gar nicht, sondern bedient sich auch einer Konserve.
Ja.
Die könnte ja aus der Familie kommen.
Genau, du musst halt hart arbeiten.
Also was ich meine mit Konserve ist auch ein bestimmtes Muster, ein bestimmtes Denkmuster, bestimmte Formulierung. Das sieht man dann, Leute sagen ja auch die gleichen Dinge, die sie schon vor 20 Jahren gesagt haben. Und so denken die auch die gleichen Sachen. Und der Punkt ist, dass wir uns das nicht bewusst machen, dass wir nach bestimmten Mustern denken. Ich kann dir einen Beweis mal anführen.
Ja, gerne.
Wenn du denkst, verbraucht das einen Wahnsinn an Energie. Angenommen, du musst was Neues lernen am Computerprogramm, eine KI, da bist du nach 10 Minuten, musst du essen, musst du trinken, musst du ein bisschen müde. So viel Energie wird verbraucht vom Gehirn, wenn du denkst.
Ja, absolut.
So, also ist das die Natur ist ja schlau, hat die eben das Gehirn in einen Guessing-Mode, schaltet das. Also so ungefähr ist das.
Wie bei ChatGPT, wenn es nichts weiß, erfindet es was.
Ja, das ist so Schätzmode.
Da vermute mal was.
Und dann verbrauchst du nicht so viel Energie. Ja, und das ist auch provokant zwar, aber dass ich sage, wir denken oft gar nicht, sondern wir rufen irgendwas ab, was schon mal gedacht worden ist. Ah, der sieht so aus wie der. Wir gucken ja noch nicht mal richtig. Der sieht so aus wie der.
Ach, in welche Schublade kann ich ihn denn stopfen?
Ja, das automatisch passiert das. So, und das ist ja mit dem provokanten Spruch, glaub nicht alles, was du denkst, das soll dann damit mal angepiekst werden. Ja, dass du denkst, okay. Und ich habe zum Beispiel selber immer gedacht, wenn man immer das Gleiche denkt, dann muss was Wahres dran sein.
Wiederholt sich, ja.
Dabei ist das nur eine Rille in der Platte.
Vielleicht sollten wir mal einen kurzen Ausflug machen, weil unsere Hörer kennen dich ja jetzt noch nicht. Kurzer Spoiler. Ich habe mit Dylan auch einen anderen Podcast noch aufgenommen. In dem anderen Format, dem Mehr und Wert Podcast, haben wir die ganze Lebensgeschichte von Dylan erzählt. Die wäre jetzt hier zu lang. Aber so ganz in Kürze, was befähigt dich denn heute genau zu den Gedanken oder zu diesem Coaching-Beruf? Was ist denn die Historie, die du mitbringst?
Also als gelernter Landwirt habe ich gemerkt, dass Gras nicht schneller wächst, wenn man dran zieht.
Schon mal eine gute Erkenntnis. Also erste Botschaft, Dylan ist gelernter Landwirt. Gemüseanbau in der Nähe von Erkelenz.
So, und ich hatte einen wirklich großartigen Mentor, Er hat eigentlich das gesagt, was Immanuel Kant auch gesagt hat, nur auf Englisch. Mhm. Der hat immer gesagt, if you think you know what's going on, you're probably full of shit.
Für die nicht englischsprachigen, wenn du denkst, du wüsstest, was läuft, dann bist du voller Shit.
Genau. Mhm. Und die deutsche Version, die habe ich ja abgewandelt, ist eben, glaub nicht alles, was du denkst. Also ist ja letztendlich das Gleiche.
Genau.
Und nicht als Problem, sondern als Chance. Als Chance, damit überhaupt was Neues auf dich einströmen kann.
Ja, das ist der interessante Punkt, weil es geht ja nicht darum, die Leute irgendwie zu blamieren, zu sagen, ey, du bist doof, sondern die Chance zu erkennen, was dann viel mehr drin wäre an Lebensqualität, an Horizont und lebenserweiternden, ohne Drogen nehmen, an lebenserweiternden Erfahrungen, wenn man sich auf Neues einlässt.
ja, ganz banal gesprochen, um ein anderes Ergebnis zu kriegen.
Genau.
In welchem Bereich auch immer. Und ich würde sagen, was mich sehr, sehr qualifiziert, dass ich ja zu der Gattung gehöre, die immer recht hatten, manchmal sogar senkrecht. Und da weiß ich, weiß ja den Weg, den ich zurückgelegt habe, ja. Und ich weiß, was mir das gekostet hat, dieses immer Recht haben, man könnte auch sagen, Recht haben zu müssen. Es ist ja schon fast eine, kann ja eine Sucht sein, dass du denkst, wenn du nicht auftrumpfst und so tust, als wenn du Recht hast, dann denken die Leute, du bist ein Schwächling oder du kriegst nichts gebacken oder der weiß nichts. So,
also Schwäche ausgelegt, ja.
Es braucht ja eine gewisse Größe zu sagen, ich weiß es nicht, als vorzutäuschen, dass man es weiß, obwohl man es gar nicht wissen kann. Gewisse Dinge kannst du gar nicht wissen, die sind doch gar nicht passiert. Was willst du, ja? Und was Leute dann machen, so vortäuschen, die wissen es schon. Und wie gesagt, der Podcast geht ja auch darum, wie kriege ich ein anderes Ergebnis in dem Moment, wo ich bestimmte Denkmuster entlarve, die immer zum gleichen Ergebnis führen.
Indem ich, vielleicht dürfen wir aus deinem Leben noch zwei Dinge erzählen. Also der Gemüsebauer, der einen pfiffigen Vater hatte, der auch durchaus schon sehr viel Händler-Gene in sich hatte, zu sagen, ich darf die Zahlen nochmal zitieren, ihr habt damals unter anderem Kohl angebaut, ich krieg für ein Kilo Kohl, kriege ich auf dem Markt 6 Pfennig, aber die Entstehungskosten sind 5,5 Pfennig. Und wenn ich so weiter denke, dass das so ist, werde ich das nie ändern. Und long story short wäre, nur wenige Jahre, es waren ein paar mehr und harte Arbeit, nur wenige Jahre später hattest du den Markt gedreht, da warst du Europamarktführer mit einem speziellen Kohl, den es eben in einer völlig anderen Konstellation gab. Ja, Roma Fruit mit Monopolstellung für diese Art von Kohl, Vermarktung, Anbau, Qualität. Also wenn du so gedacht hättest wie früher, Landwirte verdienen halt nichts und du musst ihn halt am Markt abgeben und der Markt ist halt so, dann wärst du auch nie in diese marktführende Position gekommen und jeden Tag wären hunderte von Tonnen Kohl vom Hof gefahren und hätten Europa versorgt. Also da wäre so eine Beweislage, die sich ja dann durchgezogen hat, zu sagen, nee, du musst auch durchaus das ist ja mutig, einen ganzen Markt in Frage zu stellen, der Markt ist halt so.
Genau, und da ist ja, das ist ja ein super Beispiel, in dem Moment, wo man sich selbst erlaubt, mal was in Frage zu stellen und nicht als gegeben anzunehmen.
Das sind wir ja ähnlich, das muss auch anders gehen. War ja bei mir auch so, ich habe ja zum Glück Autoteile nie wirklich gelernt, aber ich habe in Frage gestellt zu sagen, nee, das kann ja nicht sein, dass wir so ein reines Geldwechselgeschäft haben, das ist ja völliger Schwachsinn, das muss anders gehen.
Ja, und was mir jetzt noch einfällt, wenn du das tust, wenn du das in Frage stellst,
ja,
dann kommt sofort die Frage von jedem, ja und wie willst du das denn machen? Und dann, wenn du dann sagst, keine Ahnung.
Das ist der.
Ja, du kannst doch nicht sagen, du willst das nicht so machen, aber du hast nicht die Lösung. Und das ist der Punkt. Du musst das aushalten können, dass du sagst, da gibt's einen Weg und wenn einer fragt, wie ist denn der Weg, dass du sagst, keine Ahnung. Wir werden uns der Sache nähern.
Wenn ich den ja schon gewusst hätte, wäre ich den ja schon gegangen.
Ja, nur das ist für viele Leute, ist das dann ein Beweis, das nicht in Frage zu stellen.
Und dass es nicht geht.
Und weil sie es nicht in Frage stellen, kann keine Veränderung kommen.
Und da bleiben sie im Hamsterrad, im Trott, im...
Ja, dann hast du recht, du bist das Opfer und die Welt ist gegen dich und sowieso.
Genau. Und dann kannst du alles so lassen, dich rechtfertigen, zu sagen, ja, ich hatte es ja versucht, aber es hat ja nicht geklappt.
Ja.
Also wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen arg provokativ sind, aber das ist ja genau...
Wir haben das gerade das Warme laufen, Uli.
Das ist ja gerade der Punkt zu sagen, wenn ich in meinem Leben was verändern will, dann kriege ich das nicht hin, indem ich alles so lasse, wie es ist. Und anfangen können wir mit unseren Denkstrukturen. Wirklich erfolgreiche Unternehmer haben Zeit.
Ja, und dafür muss das Denken in Frage gestellt werden. Und ich bin ja ein ganz großer Freund vom Praktizismus. Also Dinge, die müssen einfach praktikabel sein. Und sonst könnte man sich ja in irgendein, und das ist auch, möchte ich auch hier nicht suggerieren, dass man die ganze Zeit das Denken hinterfragt, aber dass man mit einer neuen These kommt und die in der Praxis ausprobiert. weil, wie wir am Anfang schon gesagt haben, das Messen in der physischen Welt, dem kannst du mehr vertrauen als den Gedanken.
Ja, warum mir das gerade einfällt, weiß ich auch nicht. Jahrzehnte nicht dran gedacht, aber einer der Punkte, wo man mich fast gesteinigt hatte, damals in dem Autoteileladen, ist zu sagen, wir fangen jetzt an, eine Frachtpauschale zu nehmen. Und wir haben damals irgendwie 3,50 Euro pro Lieferung oder dann irgendwie so wird wie Amazon Prime, irgendwie 17,50 Euro im Monat und dafür gibt es dann Anlieferungen. Also ich weiß nicht, welche Schimpfworte ich alles noch zitieren könnte, was man mich dann geheißen hätte und wie viel Kunden ich verjagen wollte und wie auch immer. Aber rein rechnerisch, wenn du 5.000 Rechnungen im Jahr schreibst und hast eine, anfangs hieß mit 1,95 Mark haben wir angefangen. Also 5.000 mal 2 Mark sind für nichts geschafft, auch 10.000. Am Ende war die Zahl dann deutlich höher, aber das war noch, da hat noch niemand an Amazon Prime gedacht. Aber da waren wir so, wie, du kannst doch nicht eine Anlieferpauschale auf jede Rechnung. Sag ich, doch. Ja, und wenn die Leute sich beschweren, also 5 haben sich beschwert, da haben wir die 10 Euro wieder rausgenommen. Das war überschaubar. Sehr gut, streich mal einfach. Aber da hatte ich, also Shitstorm wird man es heute nennen. Also das war unfassbar. Und es ist so ein Scheißdreck. Aber das war tatsächlich sowas von gegen die Branche. Also das hört sich jetzt mega lapidar an, weil mittlerweile macht das jeder, aber das ist ja 40 Jahre her. Also kurz vor der Steinigung, würde ich sagen. Das kann ja nicht sein. Und da haben wir einfach mal Beweislage. 5 haben wir ausgebucht und die anderen 5.000 Rechnungen haben wir mit anfangs 1,95 und später war die Zahl deutlich höher, war dann irgendwie 9,95 oder irgendwas. Also war richtig Asche für ja eigentlich nichts.
Klasse, klasse.
Und was mich damals inspiriert hatte, war...
Und was du gemacht hast, du hast experimentiert.
Ja, genau.
Wenn jetzt alle Kunden weggegangen wären, hättest du gesagt, meine Hypothese, die Fracht zu nehmen,
war falsch.
Die widerrufe ich.
Ja.
Die funktioniert nicht.
Übrigens, die Idee war auch sehr trivial. Ich hatte von einem Spediteur eine Rechnung gekriegt über Fracht irgendwas. Und da stand eine Position unten, so kurz vor der Mehrwertsteuer, die ist Rollgeld. What the fuck ist Rollgeld? Was soll denn das sein, Rollgeld? Ich weiß noch nicht, was Rollgeld ist. Es ist eine Position auf der Rechnung, wo halt ein paar Euro draufstehen. Niemand hinterfragt die. Die Position ist zu klein, um zu diskutieren. Aber wenn du 5.000 Rechnungen im Jahr schreibst, groß genug, das ist Lohn. Dann sage ich, wieso nehmen wir kein Rollgeld? Das hieß dann Frachtpauschale. Also das genau das erzähle ich die Geschichte, weil wenn du anfängst zu experimentieren, hätte ich sagen können, nehme ich sie weg oder nicht. Aber es waren tatsächlich nur, ich könnte die fast noch namentlich aufzählen, wo wir sie rausgenommen haben. Es waren 5 Kunden, die...
Ja.
Und die anderen haben es bezahlt. Und das war doch völlig in Ordnung. Völlig stressfrei. Oder auch so ein anderes Ding, da haben wir angefangen, völlig schwachsinnig, mindermargige Produkte in Kombinationen mit margenstarken Produkten im Paket zu verkaufen. Aber der Einzelverkauf wurde plötzlich verboten. Ähnliche Sequenz kurz vor der Steinigung, echt wirklich Zwergenaufstand in der Firma, sorry für den blöden Begriff, und 2 Jahre später die ganze Branche die Produkte nur noch in Paketen verkauft, weil sie irgendwann verstanden haben, du verdienst am einzelnen LKW-Bremsbelag genau nichts. Das ist reines Geldwechselgeschäft, nee, Drauflagegeschäft. Und davon kannst du als, wenn man Verantwortung hat für 23 Leute, davon kannst du keine Gelder bezahlen von nix. Also von daher das mit dem messbaren Ergebnisse schaffen und dann wieder revidieren, wäre vielleicht eine gute Aufgabe für die Hörer zu sagen, wo könntest du denn experimentieren, ohne dass sich das Leben kostet? Und wo kannst du unter Beweis stellen, dass es anders funktioniert?
Ja, und es gibt ja die Begrifflichkeit, die Sache mal in Frage zu stellen. Das ist auch manchmal, wird das auch, dieses sich in Frage stellen wird als negativ dargestellt. Du kannst dich doch nicht in Frage stellen. Doch, du stellst dich in Frage, beziehungsweise das, was du tust. Man könnte auch sagen, du hältst das mal gegen das Licht, du räumst das mal. Du guckst dir das mal genauer an. Ist das wirklich der beste Weg? Ist das ein funktionierender Weg? Und dann bist du automatisch in diesem Experimentieren. Und wenn ich jetzt auf Unternehmertum gucke, dann wären auch die Mitarbeitenden super eingeladen beizutragen. Und es ist nicht immer so, dass oben alle alles wissen und unten sind die Deppen, sondern es ist oft umgekehrt.
Ja, oft genug umgekehrt.
Ja, also dass eben die ganze Firma oder die ganze Familie oder dieser, dass die alle in einer Untersuchung sind, wie können wir uns einem Optimum nähern?
Ja, weil das wäre der Unterschied. Ich war gerade überlegen, weil ich höre ja schon die Ja-Abers im Kopf. Ich kann mich doch nicht in Frage stellen, ja, aber ich kann doch nicht alles aufgeben, was ich schon mal hatte. Wäre ja so ungefähr die eher klassische. Und die es in Frage stellen, vors Licht halten, sich in Frage stellen und was wäre die bessere Version davon? Das wäre ja die Alternative, die du vorschlägst. Nicht zu sagen, das war alles Kappes, was wir bis jetzt gemacht haben, im Sinne der Kappes, ja, cool wie früher, sondern gibt es da eine bessere Version von? Geht das auch noch schicker, besser, eleganter, leichter, erfüllter, cooler? Ich will ja nicht, dass das vorher alles schlecht war, aber es gibt ja immer noch eine Verbesserung, eine Steigerung, eine Optimierung, eine bessere Version.
Ja, und da gibt's auch eine Logik drin. Guck mal, wenn die Welt sich verändert da draußen, ist ja eigentlich logisch, dass auch bestimmte Abläufe, bestimmte Dinge eventuell auch einer Überholung bedarfen.
Ja.
So, da ist ja eine Logik drin. So, und wenn diese Veränderung und die Veränderungsfähigkeit nicht ausgebildet ist, ist das der sichere, irgendwann der sichere Tod. Also wenn die Welt sich stark verändert, man sich dabei nicht drauf einstellt, ich sage jetzt mal ein Beispiel wie KI, so ein Thema, was ich lieber nicht anspreche, aber tue ich jetzt mal. Ja, wenn ich da praktisch Prinzipienreiter bleibe, ideologisch bleibe, also kommt mir nicht ins Haus, oder auf keinen Fall, kann das sein, dass ich den Anschluss verliere. Und wenn ich in die Geschichte zurückgucke als Landwirt, kann ich ja sagen, vom Hören sagen, weiß ich ja, dass heute die wenigsten Leute mit dem Pferd flügen, ne? Hat sich ja was verändert.
Hat sich was verändert,
genau. Ist irgendwann mal der Traktor gekommen, ja?
Der fährt mittlerweile auch schon alleine.
Ja.
Der fährt auf Millimeter genau, dreht er die Ecken.
So, also.
GPS gesteuert.
Genau. Also braucht's da diese ständige Anpassung, die braucht's. Und sonst stehst du irgendwann hinten an. Da funktioniert das nicht mehr. Und wie gesagt, nicht aus erdachten Konzepten, sondern aus Hypothesen, die man in der Praxis überprüft. Ständig überprüft, ist das besser? Funktioniert das besser? Weniger? Schlechter?
Es würde ja möglicherweise die kritische Stimme sagen, aber ist das nicht völlig anstrengend, permanent zu gucken?
Ich würde sagen, frag mal einen Sportler, der längere Jahre in der Weltspitze ist und der immer vorne war, hat schon Olympia gewonnen, hat schon Weltmeister. Ja,
ist das
nicht
mal, anstrengend?
Ist das, oder ein Tennisspieler, ist das nicht anstrengend, immer vorne zu bleiben, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Es wird immer anstrengender. Je älter ich werde, desto anstrengender wird es.
Ne? Es sind auch 10 bis 12 Stunden am Tag oder was auch immer.
Ja, so. Also kann Anstrengung nicht das Kriterium sein. Und das ist ja der nächste Fehler, den viele Leute machen. Die sagen, ja, ich bin bereit, was Bestimmtes da reinzutun. Mhm. Jemand, der gewinnen will, der sagt einfach, whatever it takes. Der weiß noch gar nicht, was es dafür braucht. Wenn du vorne sein willst, tust du das, was es braucht und nicht, was du denkst, was du brauchst. Es könnte nämlich gerade ein bisschen zu wenig sein.
Ja. Zum Glück wissen wir ja manchmal nicht, was es braucht. Das hätte man nicht angefangen. Nee. Man wächst ja an seine Aufgaben, könnte man auch sagen. Wenn wir das in die Praxis übertragen, hieße das ja, wenn es ein Geschäft hat, wir hatten eben mal das Beispiel Trainer, Coaches, Berater mit 10.000 Monatsumsatz und sagen, nee, bei der Inflation und minus Krankenkasse und minus Steuern und wie auch immer bleiben ja, ich sag mal, 3 netto übrig. Dafür kannst du ja nicht wirklich 4 Wochen im Monat kannst du ja nicht Vollgas geben. Also sagen wir mal, eine Zielnummer wäre vielleicht ein guter Trainer-Coaching-Umsatz, nehmen wir mal 30, 40, 50, I don't know. Was müsste ich denn jetzt praktisch machen, wenn ich diesem System folge? Zu sagen, angemessen wäre, tun wir mal eine krasse Zahl, 50. Und bis jetzt war 10. Also wenn das Ergebnis das Wunschergebnis wäre.
Also ganz banal gesprochen, muss ich irgendwas anders machen.
Ja.
Und ich nenne mal dieses total unpopulär gewordene Guerilla-Marketing. Ne? Mhm. Es könnte ja sein, dass du das, was wir vor 30 Jahren gemacht haben, dass du im Guerilla-Marketing verschiedene Dinge machst Und du weißt noch gar nicht, was nachher den Erfolg ausmachen wird.
Das weiß man ja tatsächlich nicht.
Das weißt du ja nur im Nachhinein. Du weißt nicht, also braucht es immer wieder was auszuprobieren und zu messen.
Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt sage, bleiben wir bei den zwei Zahlen. Man hätte jetzt 10 und man sagt, ich ändere jetzt ein bisschen. Dann ändere man ja nur ein bisschen. Aber wenn ich es verfünffachen will, das war ja die Zahl, reicht es ja nicht, wenn ich ein bisschen ändere. Da muss ich ja ganz viel in Frage stellen. Sonst könnte ich ja nicht verfünffachen.
Mehr Umsatz?
Schön. Aber hast du dann auch mehr Leben?
Okay, aus meiner Erfahrung raus wissen die meisten Leute, was sie tun müssen, aber die sind nicht bereit, es zu tun.
Auch ein guter Punkt.
Du weißt eigentlich, wo das Nadelöhr ist. Die sind ja nicht blöd. Die meisten wissen, eigentlich müsste ich das und das machen, aber irgendwie, was sollen die Leute von mir denken? Wie sehe ich denn aus?
Ach so, Leute anrufen.
Jetzt denken die auf einmal, ich habe es nötig und bei mir funktioniert nichts mehr. Also egal, was das Nadelöhr. Wir Menschen, wir wissen es schon. Du weißt auch, was du tun musst, um eine gute Beziehung zu führen.
Eigentlich schon.
Also nicht streiten, halt einfach die Klappe, ja, und bring Blumen mit. Das ist doch einfach.
Happy wife, happy life.
Ja. Wann hast du letztes Mal Blumen mitgebracht? Wann hast du wieder Recht haben wollen? Wann hast du gesagt, aber jetzt hau ich auf den Tisch? So, wir wissen doch, wir wissen, was es braucht.
Ja, gutes Beispiel.
So.
Eigentlich wissen wir es.
Also, jetzt sind wir im nächsten Bereich, geht es, eine tiefgreifende Erkenntnis zu bekommen. Und die tiefgreifende Erkenntnis ist, wenn du so weitermachst, kriegst du nicht das, was du haben willst.
Ja.
Dann weißt du noch nicht, was du machen musst. Aber du weißt zumindest mal am Ausschlussverfahren, was es nicht ist.
Das solltest du irgendwann mal eliminiert haben. Mhm. Genau. Spannend ist ja tatsächlich die Frage zu sagen, ja, wie ich fange an, was zu ändern, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie ich das ändern muss. Ich weiß nur das oder was ich ändern muss, aber noch nicht wie. Das ist ja schon sehr experimentell. Das ist sehr abenteuerlich.
Aber das ist, was Unternehmertum noch anbelangt. Du weißt es nicht.
Du weißt es nicht.
Du kannst sagen, du hast ein Gut-Feeling, du kannst sagen, du hast eine Idee. Du kannst auch sagen, ich höre nicht eher auf, bis es funktioniert.
Glühbirnen ist das beste Beispiel, ja. Genau. Wie viele tausend Versuche waren es, um zu wissen, nee, so geht Glühbirne eben nicht.
Ja.
Wir würden heute alle noch im Dunkeln schweben. Oder wie hieß der eine Spruch? Der Atlantik wäre ja heute noch nicht überquert, wenn man hätte auf der Überfahrt aussteigen können.
Das ist ein super Punkt, weil nochmal zum Thema, glaub nicht alles, was du denkst. Oft denken wir, es braucht so und so viel Arbeit. Es braucht so und so viel Schweiß. Und wenn das aufgebraucht ist, bist du total enttäuscht, dass das Ergebnis nicht da ist. Diese Dosierung, die du vorher vorgenommen hast, die war ja out of the blue. Du hast dir irgendwas ausgedacht und dachte, also das braucht so viel Aufwand. Und das ist auch, was viele erfolgreiche Leute sagen. Die sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel gebraucht hätte.
Ja, genau,
wenn ich das im Voraus gewusst hätte, hätte ich das nicht gemacht.
Ja, genau. So Gespräche haben wir eigentlich jeden Tag. Also mit jedem unserer Coaches hast du ja im Prinzip dieselbe Story.
Also trau nicht dem, was du denkst, was es an Aufwand braucht, sondern tu das, was es braucht. Ohne zu wissen, wie viel das ist.
Die Bösen schon würden sagen, ja, und wenn ich das nicht mehr hinkriege, wenn die Kohle alle ist, wenn die Nerven alle sind, wenn ich nicht genug Zeit habe, was mache ich dann?
Ist nicht Zeit für alle gleich?
Zeit ist für alle gleich. Kohle ist mal alle. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, ja, dann hast du noch nicht den richtigen Weg gefunden, dann denk nochmal neu. Wäre jetzt meine Konsequenz aus dem.
Okay, ich merke gerade hier in dem Gespräch, ich möchte nicht rüberkommen, als ich hier der Superschlaue bin und der dir erzählt, wie es geht. Sondern dieses Gespräch, was wir hier haben, soll ja eher anregen, neue Wege zu denken. Mhm. Und darum möchte ich nicht da auf das Eis gehen, wie mache ich das jetzt? Das ist berechtigt, dass du das fragst. Die ganz klare Antwort ist keine Ahnung. Ja, aber genau. Keine Ahnung ist für die meisten Leute unbefriedigend. Für manche Leute, wenn du sagst, keine Ahnung, dann sagen die, das müssen wir mal gucken. Mhm. Aber wir wissen es nicht. Und was dann getriggert wird, ist Neugierde. wo du denkst, boah, jetzt müssen wir gucken, wie das geht.
Das ist doch gut.
Und die Neugier ist eine der stärksten Triebkräfte. Und das gilt eigentlich, neugierig zu sein. Und nicht mit einer vordosierten Denken, ich krieg eine Schablone vom Uli Zimmermann oder vom Dylan Watts. Von mir kriegst du nicht von mir kriegst du die, wie soll ich mal sagen, den Spaß daran zu forschen, wie du der Sache näher kommst.
Warum auch immer mir gerade das Bild von Laufen lernen meinen Kindern einfällt. Wahrscheinlich hat kein Kind auf dieser Welt die Idee zu sagen, na, ich mache das jetzt 50 Mal, wenn ich da nicht laufen kann, dann gebe ich auf.
Dann gehe ich zurück.
die üben so lange, bis sie laufen können. Und das eine Kind kann mit 9 Monaten und andere mit 14. Aber am Ende können die alle laufen. Und was auch immer es gebraucht hat. Aber laufen können die, sofern sie körperlich gesund sind, immer das mal vorausgesetzt, aber irgendwann können die alle laufen. Und die haben nicht vorher die Dosis zu sagen, naja, aber also 8 Stunden am Tag, also mehr mache ich aber nicht.
Super Punkt. Guck mal, wann werden wir Menschen eigentlich entmutigt? Ich weiß nicht, ob dir das klar ist.
Nee.
Wenn das vorher eingeschätzte Maß an Aufwand übertroffen ist.
Ah, guter Punkt.
Mhm. Du sagst, oh, ich muss jetzt 3 Jahre lang das und das machen und dann habe ich Erfolg oder dann kommt das.
Ja, die Wenn-Dann-Falle.
Mhm. Ja, und wenn dann eben das 4 Jahre dauert, also nur weil du eine subjektive Konstruktion da hattest und dir eingebildet hast, dass du es weißt und das nicht übereinstimmt und dann schießt du dich selber raus. Also das Beispiel ist doch, wo dieser Marathonläufer von Sydney nach Melbourne gelaufen ist. Ich glaube, das sind 1000 Kilometer oder so. Und da war dann ein 61-jähriger Farmer.
Ach ja, der mit den Shuffle-Lauf, genau.
Der mit den Gummistiefeln da gelaufen ist. So, und in der ersten Nacht ist er durchgelaufen. Mhm. Der wusste gar nicht, dass die anderen 6 Stunden schlafen.
Nee, wusste er nicht.
So, der ist einfach durchgelaufen. So, und dann hat er ja, läuft einmal, ne? Der hat ja nachher gewonnen mit einem 10 Stunden Vorsprung.
Weil er nie geschlafen hat.
Weil er ja nicht geschlafen hat. Und der wusste nicht, dass man schlafen darf. Weil auf seiner Farm, wenn er seinen Schafen hinterhergelaufen ist, tagelang hat er ja keiner gesagt, leg dich mal hin.
Genau. Wie war der Spruch, wenn er so stimmt, zu sagen, wieso, ich laufe immer so lange, wenn Sturm kommt, bis ich alle Schafe eingesammelt habe. So lange,
genau, du kennst die Geschichte. So, also ist, ja. Also ist das ein ganz spannender Punkt, gerade auch bei Erfolgen. Wie schieße ich mich selber raus? Es kann ja sein, dass ich kurz vorm Erfolg bin, kurz vorm Durchbruch bin. Und weil ich glaube, was ich denke, nämlich ich habe gedacht, das sind 10-mal Liegestützen machen. Es sind aber nicht 10, es sind 20. Und hast du vorher aufgehört. Also das zum Thema auch Erfolg oder Misserfolg. Erfolg ist der hat da nicht aufgehört. Und Misserfolg ist der gesagt hat, nee, das ist mir zu anstrengend. Das schaffe ich nicht. Das ist zu viel.
Ja, wie sag mal, die meisten scheitern ja nicht, sondern geben zu früh auf. Das ist immer die Frage, wann ist der Punkt, wo sich aufhören lohnt. Also in meinem Kopf kriege ich gerade mit, also ich habe ja auch schon relativ viele Geschäfte angefangen, manchmal funktioniert, manchmal nicht funktioniert. Und das Maß, auf das ich dann, das ist gerade der Punkt, auf den ich gerade selber trigger, ist so nach dem Motto, mein Maß ist nach 3 Jahren muss laufen. Also es ist aber rein willkürlich. Ein paar Mal ist es nach 3 Jahren gelaufen und
aber du kennst gar nicht das Originalmaß. Weißt du, wie viel das Originalmaß ist?
Ich keine Ahnung.
Null. 3 Jahre und 2 Tage.
Ja, genau.
3 Jahre und 2 Tage, dann läuft das, ja? Du hast nach 3 Jahren aufgehört.
Genau, die 2 Tage so früh. Und dann war die 3 Jahre für die Katz. Aber genau dieser Fehler, also das wird an so einer Stelle natürlich klar. Wenn mein Maß ist, also ich investiere jetzt 3 Jahre Herzblut da rein und wenn dann nicht läuft, hört auf. Könnte ja sein, genau nach 2 Tagen später wäre der ultimative Anruf gekommen. Und wenn ich dann an der Stelle aufgehört habe, gut, manchmal hat man ja den Eindruck, läuft nicht. Also ein Ding habe ich nach 5 Jahren wieder eingestellt und anderes zwischendurch, aber alles gut. Aber genau die Fallen im Kopf, die zu erkennen, zu sagen, wo schieße ich mir selber permanent in die Knie. Mhm. Und weil die eigene Annahme nicht eingetroffen ist, bin ich dann enttäuscht.
Ja, und weil man den Fehler macht, dass man die eigene Annahme als die Wahrheit ansieht.
Genau.
So, das ist aber das Maß. So viel ist und das ist zu viel und das ist zu wenig. Und dass es komplett subjektiv ist.
100 Pro, ja.
Das ist einfach Bullshit in Tüten, einfach erfunden. Das ist uns ja dann gar nicht klar, weil wir klammern uns daran, als wenn das eine Form von Wahrheit wäre, was es ja gar nicht ist. Weil jemand anders würde sagen, du wirst Weltmeister werden, ist total unrealistisch. Oder wir sind Marathon laufen, also eine Woche Training ist auch ein bisschen kurz gedacht. Andere machen ein ganzes Jahr und du willst eine Woche für den Marathon. Oder
laufen ohne Training.
Ja.
Es gibt Leute, die laufen einfach los und sind froh, dass sie dann
vor der Kehrmaschine laufen.
Ja, aber irgendwann mal ankommen.
Ja, ja.
Gibt es ja.
Klar.
Oder der 80-Jährige, der beschlossen hat, er schwimmt jetzt, wie war das, in San Francisco einmal über die Bucht. Und dann hat er beschlossen, ja, das ist cool, mach ich nächstes Jahr wieder. Aber ist ja keine Challenge. Ich ziehe ein Boot hinter mir her. Mit 81 war es ein Boot, mit 82 waren es zwei Boote. Und einfach mit 90 schwimmt er immer noch und zieht jetzt 10 Boote hinterher. Und dann denke ich, wie völlig abgefahren ist das denn? Und da wundere ich ja immer Menschen, die genau so Grenzen sprengen, die sagen, nee, ich denke, das ist einfach mal und dann mache ich das. Und dann fühlt man sich ja echt immer so im Gegenzug dazu als das mega Weichei.
Wow, ist das denn der gleiche 80-Jährige, der beim Köln-Marathon mitgelaufen ist und so 2-3 Kilometer vorm Ziel ist er zusammengebrochen? Kennst du das?
Nee, und dann?
Ist er zusammengebrochen und haben gesagt, ja, hör mal, du bist 81. Das ist auch ein bisschen übertrieben mit dem Marathon. Sagt er, da liegt das nicht dran. Ich hatte Angst, dass ich die Strecke nicht kenne. Und dann bin ich ja gestern schon mal abgelaufen. Und jetzt ist es mir ein bisschen viel geworden.
Dann bin ich die gestern schon mal abgelaufen. Ja, genau, das ist so Überraschungsdinge, dass man das zum Glück nicht weiß, was denn also. Zum Glück wissen wir die Wahrheit nicht. Das wäre vielleicht auch eine gute Überleitung so zum, ja, zum, wie heißt es, zum Final Countdown, so zum Ende der Podcast-Folge. Wenn wir sagen, glaub nicht alles, was du denkst, wenn dir Ergebnisse wichtig sind. Kannst du unseren Hörern noch entweder zusammenfassend oder neu 3 Tipps mit auf den Weg geben, zu sagen, okay, prima, also das, was der Dylan und der Uli da erzählt haben, das hat mich schon angetriggert. Und wenn ich das jetzt praktisch umsetzen wollte, wie würde ich denn anfangen? Kurzer Spoiler, also natürlich sind die Adressdaten von Dylan in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr jetzt auf die Idee kommt zu sagen, aber den Diskurs mag ich jetzt lieber selber fortführen, weil da sind so Punkte dabei, die muss ich mit Dylan mal erörtern und mich mal challengen lassen und mal wirklich pieksen lassen und meine Wahrheit in Frage stellen, dann fühlt euch natürlich eingeladen, Dylan zu kontakten. Die Kontaktdaten stehen drin und ganz zur Not, wenn ihr die da nicht findet oder die funktionieren irgendwie nicht, dann stelle ich die gerne her. Was wären denn so 3 Tipps auf dem Weg zu sagen, also wenn du da heute und jetzt mit anfangen willst, was sind denn so die Dinge, die ganz pragmatisch sofort gehen?
3 Tipps für dein Unternehmer-Reset.
Den Ergebnissen mehr zu trauen als das, was man denkt. Das haben wir gesagt.
Wäre ein zusammenfassender Punkt. Genau, Punkt.
Super. Dinge in Frage zu stellen ist keine Schwäche, das ist eine Stärke.
Guter Punkt.
Und der erste Punkt wäre,
glaub nicht alles, was du denkst,
sich selbst als Ursache erklären zu können, ohne sich schuldig oder falsch zu fühlen.
Ah.
Aber wir Deutschen haben immer so ein Ding, da sind wir schuld und so, das meine ich nicht.
Nee, ist auch Quatsch.
Also komplett, dass du sagst, egal was in deinem Leben ist, das hat was mit dir selbst zu tun. Und egal wie bitter das ist, egal wie weh das tut manchmal, weil manchmal ist das Leben gerade nicht so, wie man es haben will. Aber in dem Moment, wo du sagst, das hat was mit mir zu tun, wie ich bin, wie ich handle, wie ich spreche oder was ich tue, hast du schon die erste Öffnung zum Handeln. Und solange du mit dem Finger auf jemand anders zeigst, wird sich garantiert nichts ändern. Weil dann sind, ich sage jetzt mal, die anderen schuld. So.
Das macht keinen Unterschied. Gute 3 Punkte und dann sage ich herzlichen Dank, Dylan, für die Insights, für die Wake-Ups, Calls zwischendurch, für die Kick in the Ass, für einfach mal eine provokative Gegenthese und sagen, Jungs, wenn ihr was ändern wollt, dann, wenn ihr mit eurem jetzigen Leben nicht rundherum zufrieden seid, dann stellt an den ein oder anderen Stellen das Ding einfach mal in Frage als Stärke.
Also sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und wenn ihr richtig mit allem zufrieden seid, stellt trotzdem mal in Frage.
Gutes Schlusswort. Vielen Dank.
Okay.
Bis zur nächsten Folge vom Unternehmer Reset Podcast.
Dein Unternehmerleben ist nicht dafür da, dich aufzufressen. Es ist dafür da, dich freier, lebendiger und wirksamer zu machen.
Vielleicht ist genau jetzt der Moment,
deinen Reset-Button zu drücken.